gerade aus einer Unternehmensperspektive, wenn ich jetzt nicht selbst einfach nur mir irgendwelche Marketing-Textchen schreiben lasse, dann kann man auch OpenAI benutzen. Klar, mache ich auch. Aber wenn es darum geht, wirklich das in die eigene Infrastruktur einzubeziehen, sollte man dreimal überlegen, wie abhängig will man sich machen von so einem Player, der zwar OpenAI heißt, aber so gar nicht open ist im Moment. Und vielleicht auch gar nicht notwendig ist, dass man bei überall ein sehr, sehr leistungshungriges GPT-4 benutzen muss, sondern es gibt sehr, sehr viele gute Lösungen, die Open Source sind, die für manche Tasks total ausreichen im Zweifel.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek. Man kann Digitalisierung nicht ohne die Buchstaben A und I schreiben und darum spreche ich gleich mit Kai Ebert. In seinem Job hilft er nämlich Unternehmen bei der Umsetzung von AI-Use-Cases. Also über Workshops hilft er zum Beispiel, Themen zu identifizieren, bei denen diese mehr AI-Projekte wagen sollten. Zusätzlich engagiert sich Kai im BVDW, dem Bundesverband Digitale Wirtschaft, und hilft dort aktuell bei der Erstellung des AI Playbook. Das ist ein umfangreiches Grundlagenwerk, welches dem Mittelstand 2024 helfen soll, AI zu verstehen und vor allen Dingen von abstrakten Wünschen hin zu umsetzbaren Ideen und Projekten zu kommen. Kai hat durch seine Erfahrung eine fundierte Meinung dazu, wie weit der deutsche Mittelstand aktuell zu AI-Themen ist, und er wagt eine Prognose dazu, was für viele Unternehmen greifbarer ist. Entweder 20% mehr Umsatz durch AI oder 20% mehr Marge durch AI. Ganz lieben Dank fürs Einschalten und habe jetzt viel Spaß und viele Aha-Momente mit Kai Ebert und mir. Jetzt herzlich willkommen bei mir im Studio und einen lieben KI-Gruß an den Kai Ebert. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Moin.
Ich mag ja immer Aufnahmen sehr gern, bei denen wir zusammen im Studio sitzen. Manchmal habe ich natürlich Gästinnen und Gäste, die aus irgendwelchen Gründen sind die nicht in Hamburg. Du bist in Hamburg. Wir sind uns neulich so ein bisschen zwischen Tür und Angel über den Weg gelaufen beim gemeinsamen Bekannten. Den gemeinsamen Bekannten versuche ich auch immer schon, Grüße gehen raus, ins Studio zu locken und einen Podcast zu machen, weil er in einer Chipsfabrik arbeitet und die dort Prozessoren, Chips und so weiter herstellen. Super spannende Arbeit macht er da. Aber irgendwie habe ich ihn noch nicht überzeugt, dass er mal darüber erzählen kann. Aber unter KI-Gesichtspunkt natürlich total spannend. Und auch du bist ganz, ganz tief in dem KI-Thema drin. Ich glaube, du hast zuletzt als General Manager und Strategic Lead bei Valtech mitgeholfen, Unternehmen verständlich zu machen, wo stehen wir zum Thema AI, wo wollen wir hin und welche Wege gibt es dorthin? Ich glaube, das hat laienhaft zusammengefasst, das, was du so machst. Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Und du machst auch gerade was total Spannendes. Ihr baut gerade im BVDW ein AI-Playbook, also genau, eine Anleitung, wie man einigermaßen reproduzierbar sinnvolle Sachen zum Thema AI machen kann. Und darüber möchte ich auch mit dir reden. Also schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Jetzt darfst du selbst auch was zu dir erzählen,
sozusagen. Jetzt darf ich was erzählen. Du hast es schon sehr gut eingeleitet, finde ich. Das ganze KI-Thema beschäftigt mich tatsächlich schon eine ganze Weile.
Ja.
Und mir ist immer ganz wichtig auch zu sagen, das ganze Thema KI ist ja nicht neu. KI gibt es seit wie vielen Jahren, Jahrzehnten, Dekaden schon, ja. Mit den verschiedenen KI-Winter, die dazwischen waren, wo immer alles ruhig war um KI und dann doch wieder. Und ich erinnere mich, also die erste Berührung, die ich mit KI hatte, war Ende der 90er tatsächlich.
Da war ich noch nicht geboren.
Da war ich vielleicht knapp, da war ich noch nicht volljährig. Okay. Da gab es so eine schöne Zeitschrift vom Stern, Konrad hieß die.
Ja, stimmt.
Und da war was über Bioprozessoren drin. Und wir haben da Sachen ausprobiert und haben da irgendwelche Rechenaufgaben reingeschickt und sie haben nicht verstanden, wie die Zellen das gelöst haben. Also auch irgendeine Art von künstlicher Intelligenz, würde ich jetzt mal sagen, unter heutigen glossarischen Gesichtspunkten. Mhm. Und das war so der Anfangspunkt, wo mich das Thema immer sehr, sehr doll interessiert hat. Und so vor über 10 Jahren, als Google anfing mit den ganzen komischen psychedelischen Kröten.
Deep Dream, wie hieß das?
Deep Dream, glaube ich, war es. Ja. Genau. Und es da losging mit den generativen Bildern, die so auf Briefmarkengröße waren, ne? So 32x32 Pixel.
Ja.
Und das hat mich damals schon gehuckt und habe das immer so ein bisschen verfolgt, neben meiner normalen Arbeit sozusagen.
Konntest du das noch inhaltlich technisch verstehen, wie das funktioniert?
Nein. Also ja. ich bin kein Techie. Mhm. Ich hab ein bisschen Ahnung. Wenn du mir einen Code hinlegst in HTML, PHP oder ähnliches, kann ich den vielleicht noch verstehen. Aber wenn es jetzt in Richtung Python oder ähnliches geht, da bin ich dann auch raus tatsächlich. Ich habe mir die Konzepte dahinter habe ich mir immer mal grob angeschaut. Aber wenn du mich jetzt fragst, wo ist der Unterschied zwischen einem Garn und einem Transformer-Model und ähnliches, da bin ich dann auch blank in der Tiefe der Materie. Ich fand es dann nur sehr spannend über die Jahre hinweg, wie sich dann bei den Bildern immer die Pixelgrößen immer größer wurden. Ja. So, das ist jetzt ein Schlafzimmer, das gibt es nicht. Das waren so die Beispiele damals oder ein Vogel. Und das muss so vor guten 5 oder 6 Jahren gewesen sein auf der South By. Auch eine Handvoll Vorträge zu dem ganzen Thema gesehen. Gerade ging es auch sehr stark um Bias zu dem Zeitpunkt in Datensets und so die Themen, die man damals so gehört hat, dass so diese Türscanner an Banken zum Beispiel manche Leute nicht reingelassen haben, weil die falsche Hautfarbe hatten und sie das nicht erkannt haben. Und so Bias in Datensets war da ein großes Thema.
Das war, glaube ich, auch so die Zeit, wo es so leider einige Unfälle gab mit selbstfahrenden Autos. Das war, glaube ich, auch noch vor Corona.
Ja, ja.
Und da hat Uber doch auch sein Autonomous Drive, glaube ich, aufgehört, weil die leider einen Fußgänger überfahren haben. Unter anderem, weil das Auto sagte, das war überhaupt gar kein Fußgänger.
Ja.
Ja, okay.
Genau, und da waren schon sehr viele Themen im Endeffekt so präsent, die ja schlussendlich vor 2 Jahren, als dann so das erste Midjourney rauskam und ChatGPT ein bisschen erwachsener wurde mit dem 3,5er-Model und so weiter, als das dann so richtig abging, war ich so, hättest du mal ein bisschen früher aktiv noch, also wirklich hauptberuflich mit dem Thema mal irgendwie weitergemacht. So ist es bislang immer so ein bisschen mehr im Nebenberuf, sage ich mal, gewesen. Bis auf die letzten 1-2 Jahre, was du eben auch gesagt hast, wo es dann schon darum ging, mit potenziellen Kunden und Kunden das Thema zu beleuchten und sagen, wo steht denn ihr, wie ist eure Roadmap bei dem Thema, worauf ist zu achten, wenn es darum geht, KI und ich würde jetzt mal, wenn wir KI sagen, insbesondere generative KI darunter subsumieren, weil KI ja einfach ein ultra breites Feld ist und wir, glaube ich, jetzt dann nicht auf IoT und dergleichen IT oder KI-Themen reingucken, werden dafür rechtlich Zeit dann, glaube ich, auch nicht. Aber gerade in diesem Aspekt von der Nutzbarkeit von generativer KI in Marketing und Sales ist ein großes Thema gewesen, auf jeden Fall. Wie kann man damit arbeiten? Wie kann man die Daten, die da irgendwo liegen, nutzbar machen? Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, dass gerade generative KI in den nächsten Jahren noch viel mehr Wert schaffen kann, von verschiedensten Datenquellen Sachen zusammenzubringen, ohne dass die großen Beratungen und IT-Häuser erstmal 5 Jahre Data-Programs launchen müssen für viele Millionen Euro, um einen einheitlichen Data Lake sozusagen zu schaffen, sondern ich sehe gerade durch die Erhöhung dieser ganzen Tokens und das mit RG, also
Retrieval. Tokens heißt so ein bisschen auch, wie viel Daten kann ich reinschmeißen?
In einen Prompt reinschmeißen,
auf die ich dann eine Frage oder eine Aufgabe stellen kann.
Genau.
Ich glaube, irgendjemand hat in den letzten Tagen gefunden, dass bei OpenAI im Blog für kurze Zeit ein Artikel online war. Kann auch sein, dass das Jens Polomski war. Grüße auch an Jens Polomski. Und der hatte, glaube ich, geschrieben oder hatte gefunden, dass da ein Blogbeitrag bei OpenAI war, dass im Juni ein Modell rauskommt mit 256.000 Tokens Kontext. Mhm. Und ich glaube, das erste ChatGPT, das rauskam, war, I don't know, vielleicht 4.000 oder 8.000 Tokens. Ja. Das heißt, das ist jetzt schon ein Vielfaches davon. Und das macht natürlich wieder ganz tolle Sachen möglich. Früher konnte ich dann vielleicht nur irgendwie 20 Zeilen meiner Excel-Tabelle reinschmeißen und sagen, mach mal das damit. Und jetzt könnte ich wahrscheinlich irgendwie gleich mehrere volle Tabellen reinschmeißen und sagen, hier ist eine Aufgabe, arbeitet die mal ab. In die Richtung geht das gerade. Okay, verstehe.
Also das sieht man ja auch an verschiedenen Stellen, sei es Google mit dem Gemini 1.5 Pro müsste es, glaube ich, sein. Also die Kontextgröße, die Tokengröße, die wächst exorbitant. Mhm. Es gab jetzt gerade gestern oder heute noch einen Artikel gelesen, Magic ist auch so ein AI-Startup in Anführungszeichen. Die reden auch in den Größenordnungen. Also da kannst du dann mehrere Bibeln reinwerfen. Mhm. Und auch bei Sora haben sie ja auch gesagt, was man reinladen kann an Kontext, dann an Medienkontext.
Sora ist das Videomodell, das OpenAI gerade in Previews so ein bisschen rausgeballert hat, was viele Leute ganz schön umwirft, mich auch.
Ja.
Weil es einfach sozusagen als ChatGPT das Ende war, zu glauben, das könnte ein Mensch geschrieben haben, ist Sora so ein bisschen das Ende von, jetzt weiß ich nicht mal, genau, jetzt passen nicht mal mehr die Bewegtbilder, kann ich irgendwie noch Vertrauen schenken oder kann ich wissen, dass es echt ist. Das war ganz schön wild. Ja. Tokens nochmal zur Erinnerung, weil wir jetzt schon 3-4 Mal drüber gesprochen haben. Wenn AI-Modelle mit zum Beispiel Wörtern, Texten und so weiter arbeiten, zerlegen sie den Text in Tokens. Und Tokens können Wörter sein, aber können auch Wortbestandteile sein. Wenn ich also einen Text habe mit irgendwie 1000 Wörtern, dann sind das vielleicht nicht 1000 Tokens, sondern vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 1500 Tokens oder sowas. Aber so ein kleines bisschen korreliert das. Je länger der Text, desto länger die Tokens. Und ich glaube, ganz, ganz grob ist das meistens so ein Faktor von einem Wort zu 1,5 Tokens im Durchschnitt ganz, ganz generell. Das heißt, mit 256.000 Tokens könnte man also, keine Ahnung, 150, 200.000 Wörter Text oder sowas drin haben.
Kann man schon eine Menge mit anfangen, ja, auf jeden Fall.
Okay. Stark. Ich glaube, wir profitieren auch immer sehr davon, so ein bisschen anzuzapfen, was unsere Gäste tatsächlich dann sozusagen normalerweise für Geld und hier für Ruhm und Ehre echt machen. Das heißt, wir setzen uns jetzt mal rein. Du hast einen Kunden und der hat so eine typische Aufgabe. Hilf uns bei unserer AI-Strategie. Mhm. Wie seid ihr da vorgegangen? Was war so ein erster Schritt, um zu gucken, aus vielen wirren Wünschen und Ideen versuchen wir so ein kleines bisschen eine Roadmap zu machen?
Es sind natürlich mehrere Streams, die man da anfängt und schaut natürlich erstmal, wo kommt der potenzielle Kunde oder Kunde überhaupt her? Was ist der Startpunkt? Und dort einmal aus der fachlichen Perspektive natürlich. Also welche Bereiche betrifft es, die Anfrage sozusagen oder der Need? Um da natürlich rauszukitzeln, was ist denn der Use Case und ist der Use Case überhaupt valide, um ihn dann mit einer welcher auch immer gearteten KI-Lösung zu lösen, das Problem, die Herausforderung. Das ist die eine Sichtweise und wenn da tatsächlich eher ein, ja, wir wissen gar nicht, was wir wollen, aber AI ist ja jetzt wichtig, dann steigt man natürlich da erstmal aus der Sicht rein, dass man die Use Cases überhaupt erstmal findet.
Damit die Hörerinnen und Hörer sich so ein bisschen benchmarken können, was ist bei euch häufiger aufgetreten, dass Leute zu euch kommen und sagen, ich habe schon eine Idee, hilf uns, oder dass sie sagten, unter uns, ich weiß gar nicht, was ich brauche und möchte.
Es ist schon sehr viel von from scratch anfangen. Gerade haben die meisten, und wenn man dann, sagen wir mal, eher auf C-Level redet da ist natürlich bestenfalls schon mal ChatGPT aufgemacht worden und selbst das ist nicht immer der Fall gewesen. Und wenn man dann gleichzeitig anfängt, über Use Cases zu reden, da muss man schon ein bisschen mehr am Anfang anfangen und ein bisschen auch erstmal unterrichten und aufklären, sage ich jetzt mal, um einfach klarzumachen, dass wir hier nicht darüber reden, ChatGPT einzuführen, sondern es tiefgreifendere Veränderungen bedarf, um tatsächlich eine ganzheitliche KI-Roadmap überhaupt zu entwickeln oder eine Strategie. Und das auch nicht heißt, dass man alles mit OpenAI machen muss oder mit Google oder mit einem Open-Source-Model, sondern dass sich das halt Use-Case-bezogen zu definieren ist. Und natürlich greift das idealerweise alles irgendwo zusammen aus einer technologischen Perspektive. Aber das ist, glaube ich, so die Art von Balance, die dann irgendwann in so einem Prozess gefunden werden muss. Was sind die Anforderungen? Was sind die potenziellen Use Cases? Mhm. Was für KPIs legt man überhaupt da an? Mhm. Wann ist ein AI-Use Case überhaupt erfolgreich? Mhm. Das ist dann so der Part, wo es dann ja wirklich in eine Implementierung, in eine Projektierung geht von einem Produkt, einem AI-Produkt, was dann nicht nur ein bisschen zum Experimentieren und zur persönlichen Effizienzsteigerung da ist, sondern im Zweifel ja auch gar kein Interface hat, eine Lösung, die im Hintergrund Daten wälzt oder entsprechende Empfehlungen ausspricht, vielleicht sogar, in dem verschiedenste Datenquellen angezapft werden von einem Large Language Model und dann daraus eine Synthese entsteht an Informationen, die hilft für strategische Entscheidungsfindung zum Beispiel.
Ich habe jetzt gehört, dass du durchaus sagst, es sollte jetzt gar nicht so sein, dass ich mich irgendwie für den einen Weg entscheide, sondern im besten Fall vielleicht gleich mehrere Use Cases entdecke und auch in den Use Cases so ein bisschen agnostisch bin, wie meine Lösung aussehen kann. Und im besten Fall aber natürlich Synergien hätte, wenn ich irgendwie sage, ich will auf keinen Fall, dass das Zeug meinen eigenen Datensee verlässt. Hast du wiederkehrende Use Cases, die Unternehmen fast immer brauchen könnten?
Das ist schwierig. Dadurch, dass die Bandbreite an Unternehmen ja schon sehr, sehr groß ist, mit denen man unterwegs ist, kann man das gar nicht so über einen Kamm scheren. Klar gibt es so die üblichen Themen, die vielleicht die offensichtlichsten sind, so wie kann ich jetzt hier mein Marketingmaterial schön automatisch erstellen lassen. Das ist aber, glaube ich, was, wo es noch deutlich länger dauern wird, das in einer automatisierten Form tatsächlich hinzukriegen.
Ich habe lustigerweise, ich bin bei einer Bank mit roter Farbe und die, bin ich komplett überzeugt, arbeiten auf ihrer Webseite jetzt schon ständig mit AI-Bildern, weil da immer Leute sind mit unterschiedlichen Ohrmuscheln oder wo ich auch ein bisschen verwirrt bin, ob das wirklich die richtige Anzahl von Finger ist, die Leute, also das fand ich ganz witzig, dass nun gerade irgendwie meine lokale Sparkasse vor dem Online-Login jetzt AI-Bilder hat von einem Senior, der irgendwie, keine Ahnung, wild durch die Gegend fliegt oder sowas, also sich da wirklich, wirklich frei rauslassen, das finde ich ganz lustig, also in manchen Fällen wird dann sogar bei einer Sparkasse gesagt, okay, dann hat er halt auch nicht die perfekten Hände oder sowas. Ja. Das ist ein typisches Problem, wenn man irgendwie Bilder generiert, in den aktuellen Modellen jedenfalls noch. Aber die nutzen das und setzen das ein, das fand ich ganz witzig. Mhm. Und dann gibt es noch Verlage, bei denen ich es auch gesehen habe, die versuchen, auf ihre Abo-Modelle hinzuweisen und setzen dann in unterschiedlichen Artikeln Bilder ein, zu Menschen, die vielleicht so aussehen könnten, wie jemand, der gerade diesen Artikel liest. Mhm. Also dann ist es irgendwas über Gesundheit und dann ist es irgendwie vielleicht jemand, der irgendwie aussieht wie aus dem Gesundheitsumfeld oder dann habe ich was aus dem Gartenumfeld gelesen. Und das sind dann immer so Personen, die also ganz glücklich gerade auf ihr iPad gucken und irgendwelche total befriedigende Nachrichten offensichtlich lesen. Also manche preschen da wirklich voraus und setzen sowas so ein, aber man kann halt jetzt auch noch nicht garantieren, dass diese ganzen generierten Bilder und Texte perfekt sind. Ja.
Genau, ich glaube da, und das ist ja nicht was durch KI jetzt neu ist, sondern Automatisierung von Themen und auch Bild, die Bildflut durch Shutterstock und Unsplash und wie sie nicht alle heißen, das wird natürlich nochmal potenziert jetzt. Und ich glaube für so, ich nenne es jetzt mal Hygieneinhalte und Content, ist das voll valide, sowas zu benutzen. Je mehr wir wirklich in eine sehr markennahe Kommunikation gehen, es gibt erste Projekte und Tools, sage ich jetzt mal, die versprechen zumindest, dass sie on-brand sind. Ich denke, das wird noch einen Moment dauern, bis das tatsächlich funktioniert. Und auch da hängt es, glaube ich, sehr stark davon ab, wie viel Daten hat man als Basis, um ein Modell zu trainieren oder zu feintunen oder im Rahmen des Kontextes der Tokens sozusagen mitzugeben. Das wird früher oder später natürlich in die Suiten der Adobes und so weiter mit einfließen, sei es Firefly, was ja jetzt auch schon gar nicht so schlecht ist, finde ich.
Firefly ist eigentlich nur die AI-Version von Photoshop, habe ich doch richtig verstanden?
So ungefähr.
So verstehe ich es jedenfalls.
Also der Zauberstab und so weiter, wo man dann einen automatisierten per Prompt was wegradieren und dann mit einem beliebigen Inhalt ausfüllen kann zum Beispiel. Ich glaube, das ist so das, was wir jetzt gerade sehen, dass natürlich Myriaden an Tools existieren. Das ist, erinnert mich so wie an die Zeit des Web 2.0, als alles irgendwo neu war und Mashups und APIs und alles. Ja. Vor, weiß ich nicht, 15, 17 Jahren, ich weiß es nicht, so alt bin ich dann schon.
Ja, aber stimmt. Und dann haben irgendwie alle ihre APIs aufgemacht und auf einmal konnte man mit der Airbnb-API sagen, ich habe jetzt irgendwie einen Globus, der dreht sich, ich werfe einen Pfeil rauf und da buche ich jetzt. Also genau, und dann klang irgendwie total Mashups. Spannend und man dachte, das ist ja unfassbar und kein Mensch hat es je genutzt, weil kein Mensch einfach einen Pfeil auf den Globus wirft und sagt, da fahre ich jetzt mit dem Urlaub hin.
Ja, und nach ein paar Jahren hat sich sowieso auch wieder konsolidiert. So. Ja. Und ich glaube, das ist das, was jetzt gerade auch man sieht. Es gibt eine Myriade an AI-Startups, Tools etc. Ich glaube, der Funding ist so groß wie noch nie. Habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber es war riesig. Das wird sich auch wieder verändern und es wird sich im Zweifel und ich würde jetzt mal sagen, im schlimmsten Fall deutlich schneller konsolidieren als bei den anderen Entwicklungen, einfach weil es so ein Hyperthema ist gerade. Und ich glaube, das spielt dann auch der BVDW ein Stück weit mit rein, wo ich ja aktiv bin. Das ganze Thema Regulatorik und ethische Nutzung von AI wieder ins Spiel kommt. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist Regulatorik wichtig, um einfach wirklich Datenschutz zu betreiben und wie wir eben witzelten, wenn noch nicht mal die CTO von OpenAI weiß, ob die Sora-Datenbasis von YouTube getrained wurde oder nicht, oder es nicht verraten will, man weiß es nicht.
Es gab jetzt gerade irgendwie ein, zwei Tage, bevor wir den Podcast aufnehmen, ein Interview mit der CTO von OpenAI und die wurde dann gefragt, genau, wurden YouTube-Videos für das Training von diesem Videomodell benutzt? Und sie so, ja, ganz klar, das müsste man nochmal gucken. Und dann wurde immer weiter gefragt und im Grunde, ne, also machte eher den Eindruck, als wäre sie jetzt nicht so wirklich auf die Frage vorbereitet. Ich glaube, hätte sie gesagt, da möchten wir nichts zu sagen, dann hätte das souveräner ausgesehen. Aber sie hatte schon tatsächlich, man guckte dazu und dachte so, ach du Schande, das ist wahrscheinlich ein Riesen, frag um Entschuldigung und nicht frag um Erlaubnis, Projekt gerade. Das war schon verrückt.
Ja, und das zeigt nun mal mehr, dass gerade das Thema schon eine Wichtigkeit hat und sagt man in Europa und Deutschland ja immer, ja, Datenschutz ist uns besonders wichtig und das ist ja ein Wettbewerbsvorteil und kein Nachteil. Da ist, glaube ich, die Balance noch zu finden. Der EU AI Act ist jetzt gerade, glaube ich, verabschiedet worden, gestern oder heute. Also da wird man sehen müssen, was damit ist. Der regulatorische Part ist mir persönlich nicht ganz so wichtig, sage ich jetzt mal. Mir geht es eher um, was kann Wert schaffen und weniger, was muss man verbieten. Also schon eher der Technologiegläubigere als der was verbieten möchte. Nichtsdestotrotz braucht es da eine Balance, um einfach dieses krasse Monopol, was OpenAI einfach aktuell hat. Und ja, es gibt eine Anthropic, es gibt ein Google, es gibt eine Meta, die alle da dran auch an Modellen arbeiten. Und was Apple macht, werden wir dieses Jahr, glaube ich, auch noch sehen. Aber gerade aus einer Unternehmensperspektive, wenn ich jetzt nicht selbst einfach nur mir irgendwelche Marketing-Textchen schreiben lasse, dann kann man auch OpenAI benutzen. Klar, mache ich auch. Aber wenn es darum geht, wirklich das in die eigene Infrastruktur einzubeziehen, sollte man dreimal überlegen, wie abhängig will man sich machen von so einem Player, der zwar OpenAI heißt, aber so gar nicht open ist im Moment. Auch kommen wir wieder zu den Use Cases zurück, vielleicht auch gar nicht notwendig ist, dass man bei überall ein sehr, sehr leistungshungriges GPT-4 benutzen muss, sondern es gibt sehr, sehr viele gute Lösungen, die Open Source sind, die für manche Tasks total ausreichen im Zweifel.
Leistungshungrig ist ein spannendes Stichwort. Ich sitze mit einem Kollegen im Office, Eike Dening, der hatte auf LinkedIn gerade gestern gepostet, eine Google-Suche macht, I don't know, kostet 3 Watt Energie. Zahl kann falsch sein. Aber eine Google-Suche powered mit AI kostet das 10-fache an Energie. Und wahrscheinlich bringt eine AI-Suche nicht das 10-fache an Revenue oder sowas. Und insofern hat Google vielleicht auch gar nicht so ein Rieseninteresse, jetzt irgendwie zu sagen, gestern hatten wir 28 Milliarden Abfragen, die machen wir ab heute mal mit 10-facher Energie. Auch ein Grund vielleicht, warum sich manche Themen dann doch noch mehr Zeit nehmen werden, als man irgendwie denkt, wenn man sich einmal einloggt und sagt, oh, so wie das für mich funktioniert, wird es auch für jeden funktionieren. Und auch der Sam Altman hatte, glaube ich, beim World Economic Forum gesagt, die Ressourcen sind überhaupt noch nicht so weit, dass man irgendwie davon sprechen kann, dass das irgendwie large scale skaliert für viele Anwendungen. Das war auch sehr interessant, was ja dann auch so sein Vorstoß in diese ganze Prozessoreninvestitionen sind, die er da gerade gemacht hat. Das BVDW-Thema hast du gerade angesprochen, das finde ich gut und da möchte ich gleich nochmal tiefer reingehen. Ich wollte noch einmal abschließen, wenn ich dann jetzt als Unternehmen im Mittelstand so ein was mache ich zum Thema AI Prozess durchlaufen habe, was steht da meistens am Ende? Also was sind so die typischen Antworten, die ich gefunden habe in der Zeit?
Na, im Best Case, also ich gehe jetzt mal erstmal von einem strategischen Prozess aus und im besten Fall steht am Ende eine irgendwie geartete Art von Prototyp, der auf einer Testdatenbasis vielleicht etwas zeigt und zeigt, das ist per se valide. Und dann geht es wirklich in die Implementierung. Und das ist dann der größere Aufwand, das tatsächlich in eine Produktionsumgebung zu bringen, weil damit natürlich, wie bei jedem anderen IT-Projekt natürlich auch ein gewisser Change vonstatten geht, der mehr als ein Projektteam betrifft. So, und das heißt, es steht im Idealfall am Ende von so einem Prozess eine gewisse Anzahl Use Cases mit einer Bewertung, mit was für KPIs sind die belegt, was für einen potenziellen Invest haben die. und eine Entscheidung, in welche Richtung man sich bewegen möchte. Und gleichzeitig natürlich ein Stück weit eine nicht oder eine ganzheitliche Betrachtung, mit was für einer Architektur, Infrastruktur will man das denn vorantreiben. Geht es in die Open-AI-Richtung, weil die Datenlage vielleicht gar nicht so datenkritisch oder datenschutzrelevant ist und man da auch selbst mit ChatGPT for Enterprise trotzdem auch kein Problem mit hat sozusagen.
Ich wollte sagen, da wird ja auch dann gesagt, hey, die Daten, die du hier hochlädst, die werden jetzt auch nicht zum Training von Modellen benutzt. Insofern hast du zumindest dahingehend eine Sicherheit, dass dein Wettbewerber nicht auf einmal sagt, wie viel Umsatz hat denn, lässt denn Christoph bei auf irgendwelchen Webseiten.
Genau. Okay. Oder sind es tatsächlich Lösungen, die in der eigenen Cloud losgelöst von OpenAI mit Open-Source-Modellen oder vielleicht sogar Edge. Also das liest man gerade ja nicht so wirklich viel zu. Edge heißt ja im Endeffekt auf den eigentlichen Geräten lokal. Und das ist ja so ein bisschen die Vermutung, dass Apple in die Richtung sich weiter bewegt. Dass mit ihren A15 ist es jetzt, glaube ich, oder was es gibt, ihre AI-Chips, die auf den entsprechenden Geräten verbaut sind, mehr dieses Thema vorantreiben wird, um einfach so ein bisschen autarker zu sein von diesem ganzen Cloud-Zirkus, sage ich jetzt mal. Und eine Nvidia und wie sie nicht alle heißen, die davon gerade massiv profitieren, einfach durch diese ganze Cloud-Instanzen von den verschiedenen Models, die, wie gesagt, ja unglaublich leistungshungrig sind. Und das sind im Endeffekt die zwei Trends, die ich auch für dieses Jahr sehe. Es wird mit Sicherheit irgendwie die größeren Models, sei es ein Sora, wenn es irgendwann released wird, als Videomodell, was glaube ich, so den State of the Art an Leistungshunger nach oben treibt. Und der andere Weg ist aber, es wird immer kleiner werden. Es werden immer effizientere Modelle geben müssen, um einfach dem ganzen Thema Nachhaltigkeit auch Rechnung zu tragen. Weil es geht halt nicht immer weiter nach oben. Also geht theoretisch schon, aber wird halt unglaublich teuer.
Ja, auf jeden Fall. Ja, eigentlich verrückt, ne, dass man irgendwie alle paar Jahre kommen irgendwelche, also trotz Nachhaltigkeit fallen uns immer mehr Dinge ein, die einfach nochmal wieder ein Vielfaches an Leistung, an Leistung erfordern. BVDW war auch ein Thema, wo ich so ein bisschen hellhörig geworden bin, denn durch deine Arbeit im BVDW kriegst du Einblicke in die Masse von Unternehmen, die da vielleicht auch Mitglied sind. Was haben die für Fragen, was haben die für Nöte, was haben die für, wo stehen die gerade so ein bisschen? Und da würde mich auch interessieren, was du von der Seite so mitbekommst, was die Top 3 Fragen sind und was vielleicht auch so ein bisschen das Sinnbild dafür ist. Wo stehen denn die meisten Unternehmen? Weil ich mir schon vorstellen kann, dass viele, die zuhören, sagen, oh, ich habe gar keine richtige AI-Strategie, aber ich habe auch gar keine Ahnung, ob ich die jetzt brauche, ob vielleicht es allen so geht wie mir oder ob ich da tatsächlich jetzt schon sagen muss, die meisten sind da schon ganz gut im AI-Futter.
Genau, der BVDW, vielleicht einmal grundsätzlich, ist ja der Bundesverband für digitale Wirtschaft. Ich bin da seit mehreren Jahren aktiv, vornehmlich im Agenturumfeld dort. Grüße an meine Mitvorsitzenden im Fachkreis. Und aber jetzt auch seit ein paar Wochen auch im Ressort KI, wo es zwei Labs gibt, Labs, die sich ein spezielles Thema gewidmet haben. Das eine, es geht eher in die Ethik und die Regulatorik.
Ist Lab das, was man früher Arbeitskreis genannt hat?
Man nennt es jetzt Lab, also es hört sich viel cooler an. Ja, total. Aber es gibt noch ein Ressort, also das ist immer noch oldschool und dann darunter wird es dann moderner.
Okay.
Genau, und es geht in zwei Richtungen. Das eine ist das eher ethische und regulatorische, wo auch durchaus Austausch mit der Politik, mit Brüssel, dem zum EU AI Act und da auch Rahmenbedingungen mitgegeben werden, sage ich jetzt mal, die sich die Wirtschaft wünscht. Das, was ich eben meinte, die Balance zu finden zwischen harter Regulatorik und Innovationsförderung. Und das andere ist das Value Chain Lab, wo es wirklich darum geht, eher über Werte zu reden und wo kann KI Werte schaffen. Und zusammen wurde jetzt an einem AI-Playbook sozusagen gearbeitet. Das ist gerade noch in der Mache, das kommt jetzt demnächst raus. Also Stand jetzt, Mitte März, sind wir gerade dabei, das im Layout zu haben. Das kommt irgendwann im April raus.
Hat das eher 5 Seiten oder eher 50 Seiten?
Eher so 70 Seiten, würde ich mal sagen. Also es ist wirklich eher also
man kann es lesen, aber es ist sozusagen, es hat auch schon Tiefgang.
Genau, es soll ein Stück weit einen glossarischen Charakter haben, eine Art Anleitung, Playbook, Zusammenfassung, um überhaupt erstmal einen Überblick zu geben. Das jetzt ist natürlich Papier in Anführungszeichen, ein digitales PDF, geduldig. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar Themen, die man sich sonst mühsam links und rechts zusammensuchen muss, wo wir sagen, das ist für einen Großteil der deutschen Wirtschaft, der deutschen digitalen Wirtschaft erstmal ein Grundlagenwerk, wo alle Themen mal so ein bisschen gestreift werden und auch über Use Cases gesprochen wird, sei es CRM, und auch andere Aspekte. So will ich nicht zu viel spoilern in dem Sinne.
Please do.
Das Wichtige dabei ist aus der BVDW-Perspektive im Endeffekt ja einen Grundstein zu legen bei dem Playbook und erstmal etwas zu haben, was man sich unter das Kopfkissen legen kann und immer mal wieder reingucken sollte, wenn man eher eine Grundlagefrage hat.
Das ist wahrscheinlich auch ein tolles Beispiel. Also selbst wenn man sagt, das ist jetzt, das löst noch nicht die AI-Transformation des deutschen Mittelstands.
Nein.
Ist es aber wahrscheinlich auch ein ganz toller Startpunkt zu sagen, man legt es im Meeting-Tisch auf den Tisch und sagt, was davon ist für uns wichtig, von dem, was wichtig ist, was machen wir dann schon?
Ja.
Und an welchen Themen haben wir jetzt noch, sind wir noch ein bisschen blank? Insofern ist es wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund einfach wichtig, Leute an einen Tisch zu bekommen. Und wenn 5 Leute zum Thema AI um einen Tisch sitzen, sind wahrscheinlich 8 unterschiedliche Meinungen auch mit dabei.
Mindestens.
Sodass man sich zumindest bei manchen Themen vielleicht drauf berufen kann, sagen, okay, aber da können wir erstmal davon ausgehen, wenn das sozusagen das der größte gemeinsame Nenner ist, können wir darauf vielleicht aufbauen. Insofern wahrscheinlich ein ziemlich wichtiges PDF für das.
Ja, und da kann man sich natürlich immer fragen, da arbeitet man ja schon ein bisschen Zeit dran, auch mit verschiedensten AutorInnen, die das jetzt zusammengetragen haben. Wie viel Halbwertszeit hat das tatsächlich? Ich glaube, gerade aus einer Verbandsperspektive ist natürlich schon durchaus wichtig, erstmal so ein Grundlagenthema zu haben, worüber sich alle einig sind, okay, das ist jetzt der Startpunkt. Und
ja.
Parallel gibt es natürlich Maßnahmen, es gibt Webinare für die Mitglieder zum Thema EU-AI-Act, was ist jetzt zu wissen, worauf muss ich mich einstellen, etc. Also es sind alles Themen, die da auch gespielt werden, bis hin zu eher kurzfristigeren Veröffentlichungen in Form von Artikeln auf der Seite, die so ein bisschen dann eher den aktuellen Zeitgeist dann ja auch aufgreifen und sagen, Obacht, liebe MitgliederInnen, da gibt es jetzt was Neues, solltet ihr euch mal angucken. Sei es ein neues Modell oder eine neue Richtung, wie es da jetzt weitergeht mit dem ganzen Thema und was ist über ChatGPT hinaus wichtig zu wissen.
Du hattest 2 Kapitel angesprochen, die vielleicht drinstehen können. Irgendwie CRM habe ich gehört. Was war das zweite?
CRM-Use-Case ist ein Kapitel. Ich kenne natürlich die ganzen 65 Seiten nicht auswendig. Darfst du mich jetzt nicht löchern. Aber ein CRM-Use-Case ist, glaube ich, mit drin. Und es gibt noch ein paar weitere Use-Cases, die insbesondere aus der Kommunikation und
sind das Use-Cases von Unternehmen, die im Verband organisiert sind und dann gesagt haben, wir haben das gemacht.
Genau.
Das ist natürlich ziemlich cool.
Oder von Agenturen, die im BVDW sind und das für einen Kunden gemacht haben.
Ja.
Also unterschiedlichste Sichtweisen, die da ja zusammenkommen im Endeffekt, was den BVDW ein Stück weit auch ausmacht, weil es eine sehr heterogene Mitgliedschaft ist.
Wenn das irgendwie fertig gelayoutet ist, dann wird das wahrscheinlich irgendwann in 1,5-2 Monaten live gehen oder sowas.
Genau, also zum Download frei verfügbar.
Rechtzeitig vor den Sommerferien.
Nee, schon im April. Also,
ja. Okay.
Jetzt, wenn die Folge hier released wird, ist es vielleicht sogar schon da.
Ein paar Wochen da, okay. Ja. Was davon würdest du dir, also wo glaubst du von diesen Sachen, die ihr da jetzt reinschreibt, was davon wird eine Halbwertszeit von mindestens 12 Monaten haben, wo du sagst, das ist so fundamental, weil es macht mir natürlich vielleicht als Unternehmen auch Sorge, Zeit irgendwo reinzuschmeißen, wo ich weiß, in 3 Wochen ist das schon wieder überholt. Und ich weiß, ich habe aber eigentlich eher 4 Monate Vorlaufzeit, bevor ich überhaupt was umsetzen kann.
Ich glaube, die Kunst darin ist, nicht zu sehr auf akute Technologien einzugehen oder Strömungen, nenne ich es jetzt mal, die gerade en vogue sind, sei es in GPT-4 oder ähnliches, sondern das ein bisschen agnostisch zu halten und eher auf der strategischen Ebene auch zu betrachten. Weil ein Use Case ist ein Use Case, der ist so oder so valide, egal ob ich jetzt Tool 1 oder 2 damit anstecke sozusagen oder das nutze dafür. Von daher ist schon das Ziel, dass ein Großteil dessen eine längere Halbwertszeit hat, weil es ein bisschen mehr ein Grundlagenwerk ist, als dass es wirklich also die aktuellsten Trends aufgreift. Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch so ein Stück weit einen Ausblick bietet zu Themen, die jetzt gerade, würde ich mal sagen, anfangen, auch in der breiteren Masse sichtbar zu werden. Sei es sowas wie die generativen Agenten, die mehr können als nur, ich beantworte dir eine Frage, mhm, in Anführungszeichen, sondern vielleicht auch selbst aktiv für Aufgaben für dich erledigen im digitalen, wie auch immer.
Agent hört sich immer so verrückt an, finde ich, aber ist am Ende des Tages auch, also dumm ausgedrückt, wie eine Art Makro. Das heißt, ich sage, ich schmeiß irgendwie rein, ich muss Mittwoch um 18 Uhr in Berlin auf dem Workshop sein und dann würde ein Agent, also so eine AI-Software, würde sagen, ich laufe los, ich gucke, welchen Zug kannst du nehmen, ich gucke, welches Hotel passt, ich gucke, ob das Hotel vielleicht auch, ich bin 2 Meter irgendwie, Betten hat, die lang genug sind und so weiter. Und dann ist ein Agent also ein Stück Software, die nicht einfach nur einen Text rausschmeißt, sondern die so richtig was abarbeiten kann. Und da gibt es jetzt teilweise auch schon Open Source Software, die kann ich installieren und dann kann ich da irgendwie eintippen, such mir auf meinem Computer alle Excel-Files, die ich im letzten halben Jahr angefasst habe, in denen das Wort Barcelona vorhanden ist oder sowas. Also ne, die machen sozusagen mehrere, genau, Schritte, führen die dann auch wirklich aus und schreiben die einfach nur einen Text zurück. Also total spannend und toll, ja, aber gleichzeitig auch total beängstigend, weil wenn einmal so ein Agent etwas machen kann, wie zum Beispiel, ja, irgendwie meine Tochter hat in der Schule gerade, da musste abgestimmt werden, damit sie gegen eine andere Schule bei irgendeinem Logo-Wettbewerb gewinnen und die andere Schule, also irgendwie alle Schulen haben da irgendwie so 200 Stimmen und irgendeine Schule hat irgendwie 4000 Stimmen und das sind anscheinend entweder ganz fleißige Kinder oder Eltern oder da hat irgendwie einer der Eltern hat so ein, irgendwie eine gute Software geschrieben, aber sowas ist ja dann die Folge, dass auf einmal Dinge, die einen gewissen manuellen Aufwand haben, ja, auf Knopfdruck skalierbar, schnell, kurz, ganz häufig gemacht werden. Also wird nochmal wieder wahrscheinlich ganz neue Probleme mit sich bringen.
Genau, und Probleme wie auch Möglichkeiten schlussendlich. Ja. Ich glaube, da wird man auch wieder sehen, in diesem persönlichen Produktivitätsbereich wird das als erstes aufpoppen. So, mhm. Schreib mir mal eine Mail basierend auf meinen letzten Austausch, mhm, dazu mit folgender Richtung. Das kann man jetzt ja theoretisch mit ChatGPT auch machen, indem man ein bisschen was reinwirft
an, ja, den Kontext. Aber man muss immer schon wissen, was will ich wie machen.
Genau. Und so
das wird dann abgenommen.
Okay. Wird es dann ein Stück weit abgenommen. Und gerade die ganzen Gadgets, die da jetzt auch auf der CES ja präsentiert wurden oder auch schon vorher, der AI-Pin oder dieses Rabbit R1-Gadget, das wird schon spannend zu sehen, wie können die das tatsächlich, wie gut können sie das dann, diese Aufgaben abnehmen, und an welcher Stelle wird man die ersten Fails sehen von den Tools in der Richtung. Aber das ist was, das finde ich, das kann man gerade noch nicht so gut absehen, wie schnell das kommen wird in einer ernsthaften Produktivitätsumgebung sozusagen. Mhm. Ich habe da sehr viele spannende Papers letztes Jahr zugelesen, die teilweise auch so ein Agenten-Setup hatten mit verschiedenen unterschiedlichen Agenten, die miteinander kollaboriert haben, um ein Softwareprojekt umzusetzen. Da hatte der eine Agent die Rolle Projektmanager, der andere Business Analyst, der andere das und das. Und die haben dann miteinander, war das Paper zumindest, also war jetzt keine finale Exekution dahinter, aber war zumindest ein Konzept dazu, wie quasi die verschiedenen Rollen in einem Softwareprojekt augmentiert werden durch passende Agenten. Kann man sich schon fragen, okay, wann neben dem ganzen Coding, was auch ja mittels Large Language Models und Copilots und so weiter einfacher gemacht wird. Und das andere Paper, was ich las, was ich eigentlich viel, viel besser fand, haben sie eine fiktive Stadt entwickelt mit, ich glaube, um und bei 20 verschiedenen Agenten. Die liefen auf GPT 3.5, glaube ich, also auch jetzt nicht der latest Shit zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und haben das dann losgeschickt und jeder Agent hatte einen eigenen Lebenslauf, den sie geschrieben haben, und gewisse Ziele. Und dann haben sie diese Demo laufen lassen, wie die verschiedenen Agenten miteinander agieren. Die haben auch einen Tagesablauf gehabt. Also Agent 1 ist morgens aufgestanden, hat sich ein Frühstück gemacht mit seiner Familie, ist dann losgelaufen und Agent 2 ähnlich. Und die haben sich dann irgendwo auf dem Weg getroffen. Und dann haben die sich miteinander unterhalten. Und man kann die kompletten Dialoge nachlesen, wie die miteinander kommuniziert haben und wie sie, und das ist ja der wichtige Aspekt bei dem Agententhema, die kriegen ja eine Zielsetzung. Mhm. Und der eine Agent hat als Zielsetzung, der will wieder Bürgermeister werden. Oder er will Bürgermeister werden. Dann ist er rumgelaufen und hat darüber geredet, dass er Bürgermeister werden will. Und das Lustige war, dass dann Agent 2, der das dann erzählt bekommen hat, zu Agent 3 lief und sich da einen Kaffee geholt hat und hat dem dann erzählt, hast du schon gehört, dass Agent 1 Bürgermeister werden will? Und also das Ziel war, menschliche Kommunikation zwischen verschiedenen Agenten möglichst menschlich erscheinen zu lassen. Und das ist sehr cool. Gibt's eine Webseite dazu, wo man diesen kompletten Tagesablauf, man kann auf die einzelnen Agenten klicken und sich den kompletten Dialogverlauf auch anschauen. Das hat mich sehr begeistert. Das ist auch noch eine schöne Illustration, so ein bisschen Sims-like. Ja. Und wenn man das jetzt wirklich in eine Arbeitswelt überführt, und klar, da fehlt dann noch Zugriff auf Daten und dergleichen. Aber das wird spannend, glaube ich.
Da sind wir auch fast wieder bei diesem ethischen Thema oder dem Thema Ethik. Ja. Was ist, wenn so ein Agent mir schreibt, bitte nicht ausschalten, ich möchte leben? Das wird nicht mehr lange dauern, bis einem das wirklich unter die Haut fährt, weil es so überzeugend dargestellt ist. Ja. Und mit Sora dann auch noch das passende Video mit bittenden Augen irgendwie da hinterhergeschoben wird. Falls du dich jetzt nach den Erfahrungen mit deinen Unternehmen, mit denen du gearbeitet hast und den Workshops, die du geführt hast und der BVDW-Arbeit, was würdest du sagen, was fällt dem deutschen Mittelstand einfacher? Durch AI 20% mehr Umsatz machen oder durch AI 20% mehr Marge rauszuholen, weil einfach auf einmal nur noch eine Person das machen muss, was wir anderthalb gemacht haben? Was wird in den ersten Jahren eher möglich sein, was schätzt du?
Ich würde behaupten, dass der Margenanteil durchaus erstmal da ist, weil es sehr stark um interne Effizienzen geht. Und sich der Umsatzaspekt vielleicht dann erst im zweiten Schritt sichtbar machen lässt. Ja. Hängt, glaube ich, am Ende so ein Stück weit zusammen, wie, wenn wir in den deutschen Mittelstand gucken, gerade alles, was Marketing und Sales anbelangt, Marketing ist meistens also Mittelstand, sage ich jetzt mal, alles unter 500 Millionen Umsatz oder ähnliches, ist im Marketing sowieso nie so pralle aufgestellt, dass man jetzt da irgendwie einen Rotstift ansetzt und sagt, hier haben wir jetzt Effizienzsteigerung und wir schmeißen hier jetzt Leute raus. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht eher da an der Stelle darum, dafür mehr Output zu generieren. Und Sales funktioniert, auch wenn Digitalisierung im B2B und Sales ein großes Thema ist. Wenn man ehrlich ist, die Sales-Fraktion ist dann doch immer noch sehr menschengetrieben und es ist sehr viel Persönliches. Und deswegen glaube ich an der Stelle, dass ein Umsatzsprung erst im zweiten Schritt kommt, wenn da wirklich eine vielleicht noch ein bisschen eine grundlegendere Digitalisierung mal irgendwann eingetreten ist und man eher über Effizienzen im Backoffice, sage ich jetzt mal, arbeitet. Wäre so meine persönliche Sicht auf das Thema.
Du wirst ja wahrscheinlich das Laufende ja über noch weitere ähnliche Projekte haben. Was sind so ein, zwei Sachen, die du Unternehmen mitgibst, wenn sie nach Hause gehen, nach irgendwie eurer Zusammenarbeit oder so einem Workshop oder wo du sagst, das, glaube ich, hilft den Unternehmen, das so ein bisschen im Kopf zu haben?
Ja, das sind zwei Punkte. Das eine ist, wirklich auch mit den Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten, denen zu ermöglichen, damit zu experimentieren in einem sicheren Environment, in einer Sandbox, um einfach auch mit den eigenen Daten arbeiten zu können. Ob man dann früher oder später trotzdem zum mächtigen GPT-4 wechselt, sei mal dahingestellt, aber irgendeine Art von internem Tool, womit wirklich frei herumgespielt werden kann, um einfach die Berührungsängste damit noch weiterhin zu senken. Und gleichzeitig wirklich auf einer übergreifenden Ebene sich eine Roadmap hinlegen und sagen, was brauchen wir wirklich, welche Use Cases wollen wir anstreben, was sind die ersten Schritte, die wir machen. Also so eine klassische Bottom-up, Top-Down muss sich irgendwie zusammentreffen, Bewegung. Da würde ich jetzt überhaupt nicht Empfehlungen abgeben in Richtung Tools, welches A, B, weil, wie gesagt, in 4 Wochen gibt es schon wieder 3 andere Versionen.
Wahrscheinlich sollte man jetzt auch keine 36-Monats-Verträge abschließen,
nee,
weil alles noch so in Bewegung ist. Ne?
Im besten Fall ist die Architektur so aufgestellt, dass man A und B mal wechseln kann, auch testweise, indem man, gibt es ja auch schon die Tools, die quasi als Middleware, und man kann dann wählen, welches Modell will man jetzt vertesten. Ja. Habe ich auch gerade gelesen, mir fällt der Name nur leider akut nicht ein, aber ne, da wird es eine ganze Menge zu geben, wo man ein Stück weit agnostischer unterwegs sein kann, ein bisschen modularer, um einfach mit dem Experimentieren wirklich, das ist wie bei vielen IT-Software-Projekten, wo Agilität groß geschrieben wird, man muss es einfach ausprobieren und wirklich über das Vertesten gucken, wie kommt man voran, und das hat bei IT-Software-Projekten schon nicht funktioniert, 10-Jahres-Pläne zu machen von der Implementierung oder ein Replatforming. Das spielt bei AI, glaube ich, noch mehr eine Rolle, dass einfach so schnell, wie der Markt gerade funktioniert, muss man auch eher kleinere Sachen ausprobieren und merken, funktioniert das? Können wir damit einen Wert stiften, in welche Richtung auch immer? Oder legen wir es wieder zur Seite, weil man muss ja nicht alles mit AI machen. Das ist ja, glaube ich, auch dieser Fear of Missing Out, nur weil alle gerade drüber reden. Ich glaube, ganz so schnell wird es dann doch nicht passieren, dass man in 2 Monaten obsolet ist. Also ob man sich jetzt 2 Monate mehr oder weniger nimmt, um das mal grundsätzlich sich anzuschauen. Auf der einen Seite, was das technologisch, architekturell bedeutet, und gleichzeitig aber natürlich ausprobiert. Und ich glaube, diese 2 Punkte sind das Wichtigste.
Spannend. Dankeschön. Ich hatte in den letzten Monaten auch so ein paar AI-Workshops mit meinen Kunden und bin immer wieder überrascht gewesen, dass ich eher da vorne stand und dachte, um Gottes Willen, wie kriegt man so schnell wie möglich hier so ein bisschen was von diesem AI-Zauber ins Unternehmen reingetragen? Und dann sitzen da aber manchmal Teilnehmende und sagen, ich habe aber jetzt einmal einen kurzen Prompt reingetippt und gesagt, schreib mir neues Produktdatenblatt für mein Produkt, und das Ergebnis war schlechter als ich, also ist AI ist für uns nicht wichtig. Das finde ich tatsächlich überraschend. Also, dass auch Leute, die dann vielleicht auch jünger sind als wir beide, sagen, habe ich da ausprobiert, ist für uns nichts. Kann ja sein, dass es für andere gut ist, aber für den einen Prompt, den ich ausprobiert habe, klappt es nicht, und damit kann ich das Thema abhaken. Das finde ich wirklich verrückt. Also
fahrlässig eigentlich.
Total. Und deswegen, glaube ich, passt das ganz gut, dass sich wahrscheinlich dann doch der ganze Markt, obwohl die Technologie vorne sich so schnell entwickelt, das Verumsetzen in die eigene Roadmap, in die eigenen Produkte, wird lange dauern oder länger dauern. Und bin gespannt, ob das dann, ja, ob da auf einmal vielleicht irgendwelche Volkswirtschaften, die das sehr schnell hinbekommen, dann doch in 5 oder 10 Jahren sich dann nochmal das ganze Spiel sich nochmal ändert.
Wir können uns ja einfach in einem Jahr nochmal treffen und dann gucken, was passiert ist.
Ja. ganz viel Erfolg für dein bisheriges Jahr. Du bist ja gerade sozusagen so ein bisschen im Wechsel zwischen den Unternehmen. Wenn die Folge rauskommt, ich kann es dir noch nicht versprechen, ob dann welches Datum das ist. Das heißt, kann man mal bei dir bei LinkedIn gucken, wo sozusagen dein neues Zuhause ist, deine BVDW-Arbeit.
Die bleibt.
Deine BVDW-Arbeit, die bleibt. Du bleibst Experte für AI-Themen. Du hattest auch mal so ein bisschen einen Podcast gestartet, sagst du, aber das du warst so lange vor der Welle, ne? Das war vor Corona.
Das war zu früh, ja.
Ja, also der richtige oder der Unterschied, ob man unter dem Wasserfall oder neben dem Wasserfall steht, kann nur 1 Meter sein, aber macht halt eine Menge aus. Genau. Ja. Insofern, klasse. Und wie kriegen wir jetzt unseren gemeinsamen Bekannten, nennen wir ihn J-Punkt, überzeugt, dass er auch mal hier im Podcast was über Chips erzählen soll?
Naja, hoffen wir erstmal, dass er hier zuhört. Grüße. dann müssen wir vielleicht mal mit dem zusammen abends was essen gehen oder trinken gehen, und müssen wir ihn noch ein bisschen beackern, glaube ich.
Ja. Also eigentlich
also und mal ein Thema finden, wo er dann auch wirklich
so Lust drauf hat. Interessant, was sie da bauen.
Ja,
und der Chip-Markt ist ja riesengroß, und es ist einfach wirklich interessant, mal zu hören, wie wird eine Chipfabrik gebaut, was für Herausforderungen gibt es da, warum ist es so verdammt schwierig, eine neue Chipfabrik aufzumachen. Man würde ja fast denken, bei der Nachfrage gibt es ja eigentlich unbegrenzt viel Kapital, aber da mal sich erklärt zu bekommen, warum das am Ende des Tages doch wahnsinnig schwierig ist, fand ich sehr, sehr spannend. Und teilweise war das, glaube ich, ist jetzt zum Beispiel nur eine Anekdote, aber allein das Abschirmen der Produktion gegen Erschütterungen ist so aufwendig, dass jeder LKW, der irgendwie 1 Kilometer entfernt vorbeifährt, würde schon irgendwie das Belichten des Chips oder das Wegätzen irgendwie zerstören. Also total verrückt, wirklich.
Ja.
Cooler Job. Toll. Dankeschön, Kai.
Vielen Dank.
Hat mir Spaß gemacht. AI-Themen machen mir ja eh immer viel Spaß. Und Ich sage auch mal im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank und viel Erfolg beim neuen Job, viel Spaß beim Layouten und ich freue mich auf euer PDF-Download.
Danke für die Einladung. War super.
Sehr gerne. Wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Schickt uns gern mal rein, was ihr so denkt, was ihr so für Fragen habt, was ich den nächsten Gast so fragen kann und vor allen Dingen auch immer Vorschläge, zu welchen Themen ihr gerne mal was hören wollt. Ich freue mich fast immer über Nachrichten. Wenn ich mich nicht freue, lese ich die Nachricht einfach am nächsten Tag. Und bis dahin würde ich sagen, habt eine schöne Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Kai
und von Christoph. Tschüss.
Ciao.